Hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Oleni, ich bin hier dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven weiter, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches Herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Herzlich willkommen. Ich grüße dich ganz freudig heute mit einem Thema, ja, das mir einfach so geschenkt wurde. Ich sitze hier bei Edwin Schmitz in Aschau. Edwin hat ein ganz wunderbares Instrument entwickelt und gebaut. Das ist die Herzviola und genau darüber werden wir beide heute sprechen. Herzlich willkommen, Edwin, und schön, dass ich hier sein kann ja, bei dir.
Herzlich willkommen und danke dir.
Ja, also, das Erste, worüber ich gestolpert bin, ein Musiker, ein Musikpädagoge, ein Violinenpädagoge, glaube ich, geboren in eine Familie, Papa Arzt, Mama Chemikerin. Das heißt, die Eltern wissenschaftlich unterwegs, wie hat sich da der Weg gebahnt zum Musiker?
Vielleicht waren die gar nicht so verstandesmäßig.
Okay.
Die Mama, meine Mutter, wollte nämlich gerne Musik studieren, durfte nicht. Das war einfach die Nachkriegszeit, dass sie in Anführungsstrichen einen ordentlichen, sicheren Beruf erlernen sollte. Aber das war dennoch richtig für sie. Sie hat meinen Vater kennengelernt und der hat übrigens auch ganz schön Klavier gespielt und hat ihr ermöglicht, dass sie weiter dranbleiben kann. Mhm. Hat einen kleinen Bechsteinflügel gekauft und damit geht meine Geschichte eigentlich los.
Ja.
Denn sie hat ja täglich gespielt, also mit mir schwanger hat sie gespielt. Als ich geboren wurde, lag ich quasi in der Wiege oder neben dem Flügel und dann später unter dem Flügel, habe ich dann mich dort eingenistet sozusagen. Also ich habe dort gespielt mit Bauklötzen oder mit was auch immer. Aber ich war natürlich total absorbiert durch die Schwingung, die Saiten, das Holz. Der Flügel hat ja von unten betrachtet seinen Resonanzboden aus Fichtenholz und die Balken. Mhm. Und natürlich, das studiert man nicht wissenschaftlich, sondern da hast du recht, das ist eine ganz andere Welt. Ne? Das war das größte Geschenk, würde ich sagen, was meine Eltern mir gemacht haben. Das Leben zu schenken, aber dieses dann dort weiterzuführen. Mhm. Also so einen Anfang zu haben. Ne?
Ja. Saß du dann irgendwann neben ihr auf dem Klavierhocker?
Nee,
oder
sowas
gar nicht,
kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja.
Ich habe auch selber mal probiert und ich weiß nur noch, ich habe mich total geärgert, dass ich immer den falschen Ton. Also ich habe das nicht kapiert, dass diese Tastatur mit Schwarz-Weiß und ich habe nur genossen oder auch unglaublich wachsam zugehört, wie sie eben gespielt hat und in dem Augenblick ja auch vergessen, dass da die Mama sitzt. Also die hat Bach gespielt, Schubert, Schumann, ein bisschen Brahms auch, Mendelssohn, also unsere deutschen großen Komponisten. Unsere Kultur.
Ja, aber wie ist dein Weg dann weitergegangen?
Wie ist der weitergegangen?
Also da hast du ja schon die Liebe zur Musik.
Da war ich sozusagen fixed. Also das ist wie eine, die Engländer sagen, pledged. You are pledged. Da bin ich irgendwie, ob ich es wollte oder nicht. Das war wie eine Gebärmutter nochmal. Irgendwie so mein Zuhause, ne? Meine Welt. Also es war dann schwierig, glaube ich, eher, dass ich das nicht so rund um die Uhr haben konnte. Ne? Kindergarten, hast du Kontrastprogramm, da singen die Kinder schrecklich oder eine verstimmte Gitarre oder sowas. Und das Laute und dieses, das war einfach nicht mehr da dann. Oder Schule. Ich kann mich nur entsinnen, dass ich dann eher der Träumer war.
Hast du dich
bei mir war.
Weggeträumt? Es war nicht diese Harmonie.
Ja, hingesehen, würde ich sagen. Ne? Also wegträumen ja vielleicht auch.
Aus dem unharmonischen Weg.
Einfach schauen, das darf ich nicht verlieren, den Bezug oder diese Wahrnehmung. Mhm. Ja, also hart gesagt, Fluch und Segen zugleich vielleicht. Mhm. So, wenn ich das so pointiert sagen darf. Also ich würde sagen, da ist die Welt der Klänge und dann auch Musik vielleicht und die menschliche Ebene, die ja hauptsächlich durch die Augen und die Sprache, so wie jetzt auch, bestimmt wird. Ne? Mhm. Und ich war eben erst in dem anderen. Mhm. Und dann ist das Zweite nicht ganz so geläufig oder normal oder so selbstverständlich. Mhm.
Mhm. Kann man vielleicht ein bisschen wie mit Muttersprache vergleichen. Mhm. Eine Muttersprache lernst du, du sprichst sie intuitiv und das war so dein zweites Feld, dass du eigentlich dann schon fast wie die erste Fremdsprache lernen musstest, dieses Leben draußen.
Ja, draußen das Leben. Ne? Mhm. Ja, und auch diese Spannung. Mhm. Ja, ich meine, ich hatte nicht immer ein leichtes Verhältnis mit meiner Mutter als Mensch, aber dann diese Quelle für das Erstrige zu haben, dieses Wunderbare, Vollkommene und dann zu sehen, oh, der Mensch passt irgendwie nicht ganz zu dem Bild oder dem, was ich dann als Qualität ausgemacht hatte, so muss die Quelle sein oder, weißt du, was ich meine? Oder?
Ja, total. Wahrnehmungen sind ja nicht deckungsgleich und dadurch verwirrt auch die Wahrnehmung. Gell?
Ja, das Spiel hört auf, es ist ja noch alles im Raum. Aber der Mensch, der vom Klavier weggeht oder dann irgendwie anfängt zu kochen oder zu schimpfen oder zu maßregeln oder was weiß ich, also oder auch nur ganz einfache, banale Dinge zu äußern, das passt nicht mehr zusammen.
Und die Violine?
Die Violine, das kam später erst, viel später. Also eigentlich muss ich noch dazu sagen, der Klavierklang war ganz wichtig, dieser geklopfte, feine, schwingende Ton, so würde ich das beschreiben, oder? Sehr bunt und farbenfroh, also rund. Ne? Da war nie ein Kratzen. Ja, das ist das Erste gewesen. Ne? Dann vielleicht noch mein Bruder, der gesungen hat, oder die Naturgeräusche von den Vögeln und Wind und wie auch immer. Dann sollte ich plötzlich, wie das so im Ruhrgebiet üblich war und ein bisschen bürgerlich aufgewachsen, Flöte lernen. Ne? Was ja eigentlich für Kinder gar nicht passt, finde ich heutzutage. Mhm. Blockflöte. Und dann hat man mich da also zu dieser Lehrerin gekarrt und dann da bin ich dann wirklich ins Wegträumen gegangen, weil ich nach diesen Noten lernen sollte. Also es war ganz, also gar nicht kindgemäß typisch, wie man damals unterrichtet hat. Die Notenlinien waren viel zu klein für ein 5-jähriges Kind. Dann verschwamm das alles. Und dann weiß ich nur noch, der letzte Satz dieser Episode war, ist das ein G oder ein D? Habe ich so gefragt. Und die Lehrerin so, nein. Dann hat sie es abgebrochen. Also dann war es nach ein paar Stunden vorbei mit diesem Flötenlernen. Und ich war eigentlich froh darüber, weil ich konnte mit der Frau nichts anfangen und mit dem Ganzen was. Wofür ist denn das gut jetzt? Ja. Und die Flötentöne auch nicht so. Also ich muss sagen, ich konnte alles auswendig spielen. Also das war nicht nur eine Stunde. Ich habe ein halbes Jahr dort, glaube ich, gelernt. Aber sie hat nicht gemerkt, dass ich alles aus der Erinnerung gespielt habe, auswendig. Ich habe immer so getan, als wenn ich die Noten lese. Und das war aus der Begabung heraus, dass ich mir es merken konnte. Und die Stunden waren dann einfach so gestellt. Ja. Aber irgendwann ist es aufgeflogen, dass ich das nicht wirklich lese, sondern nur erinnere oder einfach die Musik in mir wiedergebe. So. Und dann habe ich nochmal mit 7 Jahren C-Blockflöte lernen sollen. Mhm. Da habe ich auch also keine große Lust entwickelt, ist ja klar. Also das war einfach, hatte nichts mit dem zu tun, was ich früher erfahren hatte. Und dann hatte sie aber einen Mann, der war Konzertmeister in einem Orchester. Und der hat manchmal geübt Geige und irgendwann Da war ich aber schon 10 Jahre, sagen meine Eltern, du hast doch gutes Gehör, du könntest jetzt Geige lernen. Also es war immer so, ich wurde gefragt, aber eigentlich war es schon entschieden, das machst du. Mhm. Habe ich genickt, habe ich gesagt, ja, okay, wenn ihr wollt, wenn ihr meint. Und dann bin ich dahin zu dem und konnte alles sofort. Also da hatte ich so eine kleine Geige, eine halbe war das. Ich war ja 10 Jahre, ist eigentlich zu spät. Ne? Heute fangen die Begabteren so mit 5 oder mit 3 oder mit 4 an, 6 Jahre. Und der hat dann nur gesehen, ich lerne schnell. Aber es war wieder das gleiche Problem. Er hat nicht gemerkt, wie ich tick oder dass ich das nicht von den Augen her mache, sondern immer vom Hören. Und ich habe einfach nachgespielt und konnte das relativ schnell. Ich konnte Lieder auswendig spielen, nach Gehör. Also alles, was ich gehört habe, konnte ich dann auch schon fast nachspielen, nicht schnell und nicht virtuos. Also ich wurde auch nicht gedrillt von meinen Eltern. Die haben nur gesagt, machst mal, schaust mal. So. Und das war's. Und dann habe ich bei dem auch Geige weitergelernt. Ich habe ihn nicht überfordert, er mich nicht. Da war so eine Geheimsprache, wir sind beide Musiker. Also der wollte mich eigentlich schon fördern und die Geige war schon schön. Also das war wie so ein, es war kein Klavierklang und natürlich völlig was anderes, ne? Mit dem Bogenhahn die Saiten da in Bewegung, Schwingung zu versetzen. So ist das gekommen, also als frisch gebackener Gymnasiast eigentlich. Zeitgleich habe ich dann den Geigenunterricht begonnen, das habe ich weitergemacht. Ich konnte eigentlich nicht aufhören, aber ich habe auch mich nicht dagegen ausgesprochen.
Und dennoch dann zum Studium gegangen?
Ja, das auch wieder. Ich wollte nicht Musik studieren. Also das ist so gekommen, damit ich nicht aufhören muss, Geige zu lernen. Ja. Nach dem Abitur wusste ich eigentlich gar nicht, was willst du. Ich wusste nur, das will ich nicht missen, die Töne, die Melodien oder das Hören, dieses Befassen, sich befassen mit Klängen oder Musik. Also das ist nicht das Gleiche für mich, aber aus dem einen kann das andere erwachsen entstehen. Ich habe nur gewusst, ich kann meine Geige nicht allein lassen. So. Ich werde weiter spielen, aber ich wusste nicht, wozu oder zu welchem brauchbaren Sinn und Zweck. So. Weil mein letzter Geigenlehrer, ich hatte dann 3 oder 4, so, die mich gefördert haben und einer hat gesagt, werd bloß nicht Berufsmusiker. Das war der erste. Der hat gesagt, es ist ein hartes Brot und nicht so, wie es den Anschein hat. Ja? Also der wollte mich gleich zur Realität bringen. Und der letzte hat gesagt, du bist begabt, das machst du. Der hat mich auch inspiriert und auch einen gewissen Ehrgeiz in mir geweckt mit 15. Und das ist auch ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Die Konkurrenz ist sehr groß und was ich wollte, hatte mit dem Musikstudium eigentlich, was man normal macht, nicht für so viel zu tun. Also das habe ich dann durchlaufen und habe immer gleich, wenn ich merkte, das ist es nicht, eine Prüfung gemacht, vorgezogen. Also ich war ja als Jungstudent, dass ich da schnell reinkomme und dann habe ich früher als eigentlich erlaubt das Studium in Detmold beendet und bin nach England, nach London. Und da wieder an der Hochschule, wieder frühzeitig das Studium beendet. Und dann hatte ich eine Privatlehrerin. Da habe ich endlich was Geeignetes gefunden, wo ich das Innere mit dem Äußeren verbinden kann. Das war eine ungarische Geigenlehrerin, die privat unterrichtet hat. Ja. Wie alt war ich dann? 26, 25, 26. Also ich hatte dann 7 Jahre studiert Musik. So. Und die Geige war natürlich immer ganz groß vertreten da drin. Also das andere hat mich nicht so gefesselt jetzt. Harmonielehre oder so, das habe ich geschafft. Ich habe die Prüfung gemacht, aber bis heute eigentlich bin ich da nicht so firm. Ja.
Du machst sie aus dem Gefühl.
Wenn ich improvisiere, dann, dann habe ich das vor mir oder höre das innerlich. Dann denke ich nicht in diesen Kategorien musiktheoretisch. Ne?
Ja. Das heißt, du spielst heute Konzerte, du auch mit der Geige noch?
Oder? Also ich habe, um das noch kurz zu ergänzen, nach dem Studium dann Orchester gespielt, Freelance in London. Habe aber gleich gemerkt, das kann ich nicht so lange. Ich habe auch in Deutschland vor dem Studium schon Oper gespielt, im Oper und Sinfoniekonzerte mitgespielt. Theoretisch hätte ich auch nicht unbedingt studieren müssen, aber es war wichtig, dass ich nach London kam dadurch und diese verschiedenen Persönlichkeiten, Lehrer, Lehrerinnen kennengelernt habe, Kulturen, das Ganze, was mir dann Spaß gemacht hat auch. Das waren ja ein paar Jahre und dann habe ich dort gearbeitet, im Orchester gespielt, aber eben gemerkt, das mache ich nicht mein Leben lang. Habe dann unterrichtet für Grundschulen. Also die haben damals so Programme gehabt, dass Grundschulkinder auch ein Instrument lernen können. Aber leider nicht Einzelunterricht. Ich bin ja eher so ein Sorgfältiger, der den Kindern das dann ganz, also wie soll ich sagen, ganz genau und in Ruhe und auf das Kind eingehen.
Achtsam.
Ja, achtsam bestimmt, kann man sagen. Das Kind anleitet und auch schaut, was kommt vom Kind. Und wir gehen da in eine seelische Welt, ganz klar. Und dort war das eben so 25 Minuten für 5 Kinder in der Gruppe. Und die kamen dann mit ihren Kisten, muss man sagen. Also es waren also keine Geigen, richtig. Ich musste die Stimmen von draußen, das war in so einer Baracke, in so einem Pavillon, und von draußen flogen die Fußbälle an die Wand. Das war wie im Innern einer Trommel fast, also total ablenkend und keine guten Voraussetzungen. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, die Kinder wollen das, ja. Und dann habe ich ihnen was gezeigt und die anderen haben schon geklopft, 10 Minuten früher. Und ich habe gesagt, ich habe doch noch gar nicht angefangen, ja. Also ich war wirklich unter enormem Zeitdruck und innerlichen Druck so. Ja, wie wollen wir denn sowas entstehen lassen oder zur Musik kommen, zum Klang, ne? Und dann habe ich gelernt, wie man ganz schnell 5 Kinder um sich schart, in Windeseile die Geigen stimmt. Und dann geht's los. Und die waren alle so frisiert, wie damals der englische Geiger Nigel Kennedy. Ah, die haben ja alle nachgemacht. Yeah. Also für die war das wichtig, I want to play the violin like Nigel Kennedy. Yeah. Und dann, wenn sie dann so ein bisschen konnten und standen dann ganz stolz da, dann war es schon genug. Ja. Das habe ich auch ein bisschen gemacht, 1-2 Jahre. Und dann bin ich nach Deutschland wieder.
Ja. Also, sagst du mir bitte, was macht Klang mit uns Menschen? Wie wirkt Klang?
Ich weiß nicht, ob ich das befugt bin zu sagen, aber
ja.
Ich kann ja nur für mich sprechen. Was macht Klang
mit uns Menschen?
Also es hat eine Wirkung, oder?
Ja, hat, ja.
Aber ich finde immer viel spannender, was macht das Hören mit uns? Also das, woran ist Hören geknüpft? Weil heutzutage wird der Klang viel als etwas, als Ding, als materiell gesehen. Ne? Mhm. Ich schlage die Klangschale an und dann lege ich mich dahin und dann, wenn ich das 5-mal mache, dann wie so eine Pille, oder? Mhm. Also für mich ist der Hörprozess viel wichtiger, der ja in der menschlichen Entwicklung verankert ist. Mhm. Oder die auch ermöglicht. Also wenn man das weiß man ja mittlerweile, das beginnt im Bauch, die Ohren sind das Erste, was sich ausbildet, weißt ja, ne? Und dann unter Wasser hören, im Fruchtwasser, und dann kommt dieser Geburtsprozess, und deswegen auch die Kaiserschnitte so problematisch, weil die Kinder dann anders hören und sich dann anders entwickeln. Ich bin da kein Wissenschaftler, aber ein bisschen was habe ich so hier und dort aufgeschnappt, dass durch diese Enge und diese Wandlung, dieser Durchgang in die Welt, ne, von dem Mutterbauch nach draußen, dass da nochmal organisch und auf organisch das Hören, die Hörorgane sich anders ausprägen danach.
Interessant.
Ja, also das ist ein Riesenfeld, glaube ich, das Hören. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nach x Jahren Geigen lehren und Geigen spielen, dass ich mit dem Atem die Geige stimme. Dass ich das nicht kann, wenn ich den festhalte. Also wenn ich den anhalte oder wenn es nicht still ist um mich herum. Also die Frage ist eigentlich, was macht Klang mit uns Menschen? Ja, er hat eine Wirkung, aber nur wenn das Bewusstsein dabei ist, des Hörens und des Hörens aus der Stille. So würde ich es jetzt zusammenfassen, wo ich gerade stehe. Oder? Also ich habe gemerkt, ich kann eigentlich gar nichts spielen, wenn ich nicht vorher in diese Ruhe komme. Mhm. Und einen Moment mich von der Außenwelt auch wieder nochmal ab, mhm. nicht abwende, aber nicht trenne, aber nochmal so an die Quelle gehe, nach innen. Mhm. Also dieses, und das mache ich über den Atem oder noch, vielleicht noch direkter, über das reine Bewusstsein oder mhm. ist auch so ein Terminus einfach, ne? Mhm. Das Sein oder die, mhm. das Verbinden mit der Quelle oder der mhm. Essenz. Das ist jenseits der Begriffe einfach, weil das eine Erfahrung ist. Ne? Mhm. Also von dem Hören der Klänge komme ich ja aus dem Verstand raus in eine tiefere Wesens-Seinsebene. Mhm. Genau, da sind wir dann.
Mhm. Ja.
Ja. Mhm.
Wie hast du dann zur Herzviola gefunden und was ist eine Herzviola?
Stimmt, das hängt natürlich miteinander zusammen. Ne? Hören.
Ja.
Das Atmen. Jetzt habe ich bei der Herzviola im Wesentlichen eine Seite, die noch eine zweite dazu bekommen hat. Ich habe sie ja entwickelt, ich baue die hier und habe geschaut, dass es so elementar bleibt. Mhm. Also ich habe zunächst an meine Geigenschüler gedacht, und zwar die, die körperlich noch so klein sind, dass sie so eine Mini-Geige brauchen. Und denen wollte ich was Besseres geben. Also die Herzviola wäre dann so eine Ersatz, ein schwingendes Holzinstrument. Damals war es gedacht, dass die Kinder ihre Beseeltheit nicht verlieren während des instrumentalen Lernens. Das war der erste Gedanke. Ja, so könnte ich es ausdrücken. Also es gilt für Kinder so zwischen 4 Jahre frühestens, weil früher unterrichte ich keine Kinder instrumental, wenn dann nur ganz frei, tänzerisch, spielerisch, am Boden, ohne Augen, ohne Sprache möglichst. So. Mhm. Die 3-Jährigen, das finde ich nicht gut, wenn die schon so Geige lernen im üblichen Stil. Ja. Aber von den 4-Jährigen, mit denen ich zu tun hatte, bis 7-, 8-jährig, weil dann kann man eine Geige auch lernen, die schon gut und fein klingt. Und darunter die kleinen Größen, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Man baut ja, das sage ich immer wieder, man gibt ja auch 6-jährigen Kindern nicht so ein kleines Klavier. Mhm. Die haben ja auch ein vollwertiges Klavier. Mhm. Und aus dem Gedanken, dass sie einen vollwertigen Klangkörper bekommen, habe ich die Herzviola erfunden und gebaut und ausprobiert. Wie klingt denn das an sich für mich als Mensch? Und dann, wie ist es mit der Kinderwelt? Und dann haben wir eben bald gesehen, dass es nicht die Kinderwelt alleine ist, sondern auch Menschen, die eben aus der Welt scheiden, also die demenzkrank sind, sich langsam verabschieden von der Außenwelt bis zu solchen chronischen Krankheiten oder sterbende aufgrund ja, existenzieller Krankheiten oder Krisen oder auch aufgrund des Alters einfach, ne? Das Lebensende natürlich kommt. Und dann kann ich die Herzviola aufgrund ihrer Wirkung gut beschreiben. Also es gibt immer die ebene Wirkung oder auch wie ist die jetzt gemacht? Wo, 2 Saiten hatte ich jetzt gesagt. Das ist nur ein Schwingungsgerät. Also viele Sachen sagen auch Gerät dazu, was mich gar nicht stört. Also Herzviola ist heilpädagogisch mit einem Nutzen behaftet, dass es einfach Menschen zu sich führt und hilft, an ihre innere Kraft, auch eine spirituelle Kraft, sich anzuschließen, ja. Da geht es dann gar nicht um Lieder oder Formen zunächst. Das kann man alles auch damit machen. Aber der Kern ist dieser eine Ton, also die eine Schwingung, die was spiegelt der Menschen. So. Und ich kann dann diesen einen Ton verstellen. Also sie hat nicht nur einen Ton, sie hat ganz viele. Aber es ist immer ein Ton, der empfangen wird oder auf den ich mich beziehe. Mhm. Und der hat eine bestimmte Struktur und eine, das sind Mikro-Teiltöne drumherum. Mhm. Das ist einfach so gekommen durch die Konstruktion, die ich dann mir ausgedacht hatte. Bin gleich zu Anfang bin ich einfach auf das gestoßen, dass das ja einen eigenartigen Ton hat. Also so eine Tonstruktur, die ich so noch nicht gehört habe. Mhm. Und dann habe ich weitergemacht, sonst hätte ich das auch gelassen, wieder nach einer Weile. Mhm. Ja. Und zu dem Herz kam es eigentlich nur aus didaktischen Gründen, weil ich immer noch anfangs dachte, das ist für Kinder, die Geige lernen wollen. Ja. Die würden ein halbes Jahr oder ein Jahr Herzviola lernen und spielen und dann so wie so ein Dreirad mit Stützrädern, dann würden sie eine Geige bekommen. Ja. Das kann man auch so machen, aber das ist eher ein Nebeneffekt geworden. Also der hat sich so, das hat sich dann gezeigt, dass die heilpädagogische Arbeitswelt wichtig ist.
Also wenn wir das mal ganz konkret formulieren, das heißt, wir sprechen von Senioreneinrichtungen, Palliativeinrichtungen.
Richtig, ja.
Wir sprechen von Kliniken, Koma-Patienten.
Ja.
Wir sprechen von
Schlaganfallpatienten. Aber auch viele Demenzerkrankungen.
Ja.
Da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt. Also über 7 Jahre jetzt, auch mit Sterbenden. Mhm. Das hat sich so ergeben einfach.
Ja.
Ich habe das gar nicht. Mhm. Ich habe ein Violinkonzert gegeben in einer Senioreneinrichtung. Mhm. Und die haben gemerkt, da ist so eine Stille bei den alten Menschen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da noch was zu Hause, das könnte ich Ihnen mal zeigen.
Ja.
Und so kam das.
Ja.
Da habe ich offene Türen eigentlich eingerannt. Davor habe ich eigentlich nur gedacht, ist interessant, wie die Geigenschüler darauf reagieren. Mhm. Die sind nämlich fast alle in so eine Art Trance gefallen, wenn die das gehört haben. Mhm. Und ich hatte damals schon Geigenschüler, die entweder hyperaktiv waren oder so eher schüchtern und ja, gar nicht so die begabten Wunderkinder waren. Ja. Und bei den Therapiefeldern würde ich auch noch die psychosomatischen Erkrankungen, also Tinnitus oder Migräne oder alles, was da so leibseelisch zusammenhängt, wo man den Leuten immer ein Krankheitsbild gibt. Und sobald ich mit der Herzviola gekommen bin, ich hatte einen Freund, der ist in die Psychosomatik dann gekommen, 12 Wochen sogar, damals war das noch länger. Und dann hat er gesagt, komm mal da mit deiner Geige mal hin, spiel mal für uns und so. Mhm. Und dann haben die gesagt, boah, das ist ja viel besser als autogenes Training. Und also die haben das so scherzhaft ein bisschen gesagt, aber auch, es hat ihnen gut getan. Und dann haben die sich da entspannt und fast hingelegt mit dem Matt und haben dann Blumen sprießen sehen und alle möglichen Bilder sind denen gekommen. Das hätte ich nie vermutet. Und das war mit der Herzviola ja eindrücklich. Also dann habe ich ein paar Projekte auch gemacht, Pilotprojekte hier und dort. Und einige Ärzte haben mir das dann bestätigt, dass da therapeutischen Nutzen drin liegt. Gell? Was den einzelnen Menschen wirklich ernst nimmt. Ich glaube, ein Teil ist auch der Erfolg, dass der Ton Menschen verschiedenster Herkunft und Alters und so weiter, Kulturkreis, die fühlen sich angesprochen und ernst genommen. Da ist plötzlich das Setup, der Rahmen, der therapeutische Rahmen ist weggefallen und auch diese Eingruppierung oder diese, wie nennt man das?
Ja, einfach diese Stempel, gell? Aus der
Stempel,
Diagnose, dass man in die Schublade.
Genau. Also da ist wieder ein Mensch im Vor. Und zwar nicht, weil ich so nett bin oder achtsam, vielleicht auch spielt das mit eine Rolle, aber das haben man gemerkt, wenn die selber dann noch mitgespielt haben oder andere, die Herzviola eingeführt haben. Das ist der Klang selber, der den ganzen Menschen irgendwo durch erreicht und irgendwas anschwingen lässt. Also da hört es dann fast auf mit der Wissenschaft, würde ich sagen. Ist einfach empirisch belegt oder nachweisbar, aber sehr schön.
Ja.
Und deswegen mache ich das gern weiter.
Ja, Und deswegen öffnen wir da, glaube ich, auch heute mal ganz groß den Raum, dass das genau dort auch Einzug hält, wo Menschen diese Wohltat brauchen.
Ja, ich arbeite jetzt auch in Schulen und sehe, die Kinder, die hätten so viel zu geben auch.
Ja. Also,
und die brauchen mehr Ruhe,
ja,
wie ich eben ja gesagt habe auch. Und das Musische, das macht gleich so einen Schalter, legt es um. Mhm. Bei den Kollegen auch, Kolleginnen, wie auch in der Schülerschaft. Also das ist einfach ein ganz anderes Zusammenleben und Arbeiten dann, wenn man das mehr hätte.
Mhm. Also wenn, kann man davon einer Harmonisierung sprechen?
Ja, es gibt Menschen, die anfangs da gar nichts hören, weil die Herzschüler ganz zart summt. Mhm. Die summt eher so. Ist kein lauter Klang. Das ist eine Freiwilligkeit. Ja? Nehme ich das an, gehe ich damit in Resonanz oder höre ich das erst gar nicht?
Ja. Ich habe viele Jahre auch mit Führungskräften gearbeitet und habe da so eine kurze Sequenz gebracht, Metronome, die ganz unterschiedlich angestupselt wurden, und dann haben die sich aufeinander eingestellt und sind in einen Gleichklang gegangen.
Mhm.
Und für mich gibt es
so einen Rhythmus.
Völlig einheitlich haben die dann geschwungen. Es hat eine Weile gedauert, aber dann. Und so stelle ich mir das auch vor, gell, dass man sich dann auf einer Frequenz trifft über den Klang.
Ja.
Ja. Und das heißt nicht, dass alles andere weg wäre.
Mehr Offenheit.
Ja, genau.
Ja. Also bei den Kindern sehe ich, die so schüchtern sind oder ängstlich, dass die Ängste einfach nicht mehr im Vordergrund stehen.
Ja, okay. Ja?
Ehrlich gesagt, ich glaube, dass viele Kinder eine große Fähigkeit zur Selbstregulation haben.
Ja.
Die brauchen gar nicht so viel über den Kopf.
Glaube ich auch, dass der Verstand da gar nicht im Vordergrund steht.
Also wenn man die lässt und dann das nicht an die Person bindet, an eine Autoritätsperson, dann ist die Herzschüler sofort der Freund oder auf vielen Ebenen. Also ich weiß nicht, ob das interessant ist. Das Instrument kann ich ja einfach nur empfangen, aber auch selber anfassen, ohne dass es aufhört zu schwingen.
Mhm.
Ja. Das heißt, ich kann damit spielen, wie ein Spielzeug.
Mhm.
Und bei einer Klangschale oder bei einem Monochord, das ist eher dafür nicht taugt. Ne? Das hört auf oder das ist zu kühl oder das ist zu schwer oder zu technisch, zu groß, zu sperrig und so.
Ja.
Und das ist mehr wie so eine Puppe.
Ja, das stimmt. Ja. Auch so gestaltet.
Ja, und die Form. Mhm. Achso, da war ich gar nicht eingestiegen eben. Dieses Herz, das kam eben daraus, dass ich dachte, die Geigenschüler nehmen das an den Hals und damit es denen nicht wegrutscht, mache ich so eine Einbuchtung.
Mhm.
Und er ursprünglich wollte ich einen Schmetterling machen und der hat ja auch so Einbuchtungen.
Mhm.
Und dann habe ich aber gemerkt, nee, die kleinen Kinder mit 4, 5, 6 Jahren, der Arm ist zu kurz, ich muss das halbieren, den Schmetterling. Und dann habe ich das obere einfach dann bei der Konstruktion weggelassen und die zusammengeführt. Und unten war die Einbuchtung und dann ist dieses Herz entstanden.
Schön. Und wie hat dich die Herzviola gefunden?
Muss ich jetzt schlucken. Wie kommt das alles? Ich weiß das jetzt gar nicht. Also, das hat sich ja... Sie war ja nicht ganz fertig, aber eigentlich schon. Ich würde sagen, das ist aus dem spirituellen Raum gekommen, wo diese ganz eine Schwingung ist. Und die war dann auch in meiner Wirbelsäule und dann habe ich geschaut mit dem Holz. Das will ich aus Holz machen. Ja. Und dann, also... Ganz konkret, die Kinder waren am Spielen und wir kamen von einer Reise von den Großeltern zurück und im Zug hatten sie so Schmetterlinge gemalt.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte sein. Nimm mal den Schmetterling. Und während sie zu Hause gespielt haben, habe ich dann mit Sperrholz experimentiert, aufgezeichnet und dann habe ich das verkleinert. Dann war das fast wie so eine Käseschachtel.
Mhm.
Und dann habe ich da noch ein bisschen zurechtgesägt, oben Deckel drauf und den Hals, die Seiten. Ich hatte irgendwie so Schnüre, das waren wirklich Schnüre, also die Kinder in der Schule sagen auch mal Schnüre und Fäden. Ich sage mal, nein, das sind Seiten und Bogenhaare oder so.
Mhm.
Aber das war wirklich so ein bisschen aus, wie soll ich sagen, nicht Langeweile war es nicht, aber
da war was in dir, raus wollte.
Aus der Muße oder das war ganz ein komisches Gefühl, so aus einer Laune heraus, vielleicht eine göttliche Laune. So. Ich habe mich treiben lassen, immer wieder aus dem Fenster geguckt, aber ich hatte nichts wirklich vor. Also das war, nur die Kinder waren da und wir haben diese Reise beendet und jetzt ist Samstag und Sonntag und das war's. Im Winter so.
Ganz absichtslos, unabhängig von irgendwelchen Ergebnissen.
Also die Ausgestaltung war ja noch nicht ganz konkret, das war wirklich aus dieser inneren Schwingung oder diesem Hören. Das Übertragen so ein bisschen ins Holz, so ein bisschen spielen und experimentieren. Und dann war das, also ich hätte da nicht 2 Wochen für aufwenden wollen oder können. Es musste irgendwie schneller gehen. Und dann war das der Nachmittag 3-4 Stunden, dann hatte ich schon ein Resultat. Ich habe die erste noch oben, die ist ganz archaisch, so ganz primitiv fast. Und dann habe ich gehört, aha, das kommt dabei raus. Und da fand ich das gut. Da habe ich gedacht, das ist ein brauchbarer Klang. Also das ist schon erstaunlich, mit wie wenig Mitteln. Ja. Also ich brauche keine Geige bauen hier. Und ich wusste, wenn ich eine kleine Geige baue, werde ich meinen Geigenschülern nicht helfen können. Das muss was Neues sein, was anderes. Ich habe immer an die Geigenschüler gedacht, die wieder kommen nächste Woche. Und wo ich irgendwie nicht glücklich war, dass die da ihre kleinen Geigen hatten. Also ich habe in dem System ein bisschen ausgelotet, was geht nicht. Und habe gesehen, für Kindergeigen kann man nicht viel machen. Mhm. Ja, aber das ist sowas wert, was dann gar nichts mit Musikunterricht eigentlich zu tun hat. So, ne?
Oh, das ist so schön, was du da sagst. Also du hast es gar nicht für dich gemacht. Es ging dir nicht darum, dass du irgendwie eine Eitelkeit bedienst, sondern du hast dann diese kleinen Schüler gedacht, du wolltest für sie ein vollwertiges Instrument, dass dieser Übergang stimmig ist und plötzlich kommt da was.
Ja, das stimmt. Das
ist wunderschön.
Wobei, es war schon ein bisschen für mich, weil ich wollte natürlich schöner unterrichten können. Ja. Also ich wollte im Unterricht auch was davon haben. Aber nee, das war schon so für die Kinderseele. Mhm. Ja, wunderschön. Das stimmt.
Jetzt hast du schon 15 Jahre mit der Herzviole verbracht. Mhm. Gell? Ich glaube.
Stimmt.
Ist es der 5. August?
Ja.
Am 5. August, feierst du hier in Ascher im Chiemgau das Jubiläum. Mhm. Und ich denke, dass jeder, der sich da vielleicht gerufen fühlt, gerne Kontakt auch zu dir aufnehmen darf.
Kann gerne kommen.
Ja.
Ich mache eine kurze Vorstellung. Die Einladung ist auch mit einfach schön zusammen sein und ein bisschen hören und das Instrument spüren.
Ja.
Ich werde eine Improvisation spielen, das Holz kann man sehen, bevor es dann in die Form kommt.
Ja,
und
genau. Schön.
Schön. Ja, mit den Musikalischen verbunden wird.
Ja, ich möchte dir noch gerne eine letzte Frage stellen, Edwin.
Ja.
Was wäre die Botschaft, glaubst du, wenn die Herzviola sprechen könnte? Was würde sie uns sagen? Was ist Ihre Botschaft?
Das passt ein bisschen zu dem, was ich eigentlich noch ergänzen wollte. Die 15 Jahre sind für mich wie im Flug vergangen. Ich glaube, jetzt geht es erst los. Mhm. Sie wird jetzt wahrscheinlich sagen, jetzt können wir anfangen oder hört mir zu oder ich freue mich, wenn du mich fühlst oder sowas.
Mhm. Ja. Ich freue mich, wenn du mich fühlst oder ich freue mich, wenn du dich fühlst.
Wenn du dich fühlst, das ist das Gleiche. Ja.
Mhm. Schön. Ich danke dir.
Mhm.
Ich danke dir.
Danke dir, bitte.
Und vielleicht können wir ein paar Klänge anzuspielen, oder?
Ja, wir können das probieren, wobei ich immer sagen muss, das ist so ein subtiles Klangspektrum oder Ton. Die Tonstruktur ist so, dass viele Mikrofone gar nicht richtig fassen können. Also ich möchte noch ergänzen, Herzviola wird eben nicht wie Geige gespielt normalerweise, sondern ist kinderleicht auf dem Schoß oder auf dem Boden zu spielen, mit beiden Armen, Händen, ganz verbunden und ganz entspannt im Körper. Die Herzviola wird auch geklopft, gezupft oder gestrichen und singt dann, wenn der Bogen gar nicht mehr spielt. Das ist was ganz anderes, dass man den Klang tatsächlich freilässt.
Ja, ich bin jetzt gerade ganz berührt in meinem Herzen, aber ich möchte dir natürlich noch eine wunderschöne Woche wünschen. Ich verlinke die Webseite von Edwin wie immer unter dem Podcast. Und ja, wenn es dir möglich ist und wenn du dich gerufen fühlst, schau doch bei Edwin vorbei und hab eine Woche in wunderschöner Verbindung mit dir selbst und fühl dich ganz warm umarmt von mir. Herzlichst, deine Petra.